Klappe die 15. Und bitte. Hallo?
Konnte man überhaupt nicht hören, die Klappe. Mach nochmal.
Hast du sie nicht gehört?
Nicht wirklich. Sehr entfernt.
Mein Ausschlag ist sehr groß.
Ja, das glaube ich dir. Musst du mal Salbe drauf machen, dann geht das. Ja,
ich mache das jetzt nochmal, aber mit der Gefahr, dass das halt dann...
Wir lassen das einfach alles so drin.
Hier würde ich auch fast vorschlagen. Also, ich mache es trotzdem nochmal.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ob die Klappe am Ende kommt oder dazwischen. Klappe die 15. Und bitte. Hallo, Olsen.
Hallo.
Wie geht's dir?
Gut.
Schön, mir auch. Haben wir das schon mal?
Ja, haben wir das schon mal wieder von der Backe. Ich musste heute zwar Frondienste im Garten schieben und habe mir dabei wieder schön den Rücken ein bisschen angeknackst, aber es läuft. Es läuft doch. Anschließend habe ich mir ein fürstliches Mittagessen zubereitet. Eine ganze Dose Ravioli. Ja, das bin ich mir wert. Ja, war aber ganz geil. Habe ich ewig nicht mehr gehabt.
Ja, klingt wie in besten Splash-Festival-Zeiten am Zelt.
Ist wohl wahr. Und da aber kalt. Wenn schon, denn schon. Aber was die inzwischen kosten, ey. Mein letzter Stand für so eine Dose Ravioli ist irgendwie 2 Euro oder was? Von der teuren Marke, ohne dass wir die jetzt nennen. Kostet jetzt 3,29 Euro. Was zur Hölle?
Das sind ja auch fast, hier 7 Mark fast.
Das sind fast 7 Mark. Das sind fast 14 Goldmark.
Ich hab jetzt was anderes befürchtet.
Was hast du befürchtet?
Nix, es reicht.
Na gut. Wie geht's dir denn?
Mir geht's sehr gut. Mir geht's wirklich sehr gut. Ich war beim Friseur und habe einige Dinge abschneiden lassen, die ich nicht mehr gebraucht habe.
Wie zum Beispiel alte Zöpfe.
Zum Beispiel. Ja, und deswegen geht's mir sehr gut. Ich bin sehr erquickt.
Ist es bei euch auch so warm?
Ja, in dem Zimmer, in dem ich sitze, ist es tatsächlich angenehm, trotz Dachgeschoss. Wie sweet. Aber aber ja, es ist draußen auch sehr warm. Also irgendwo im Gebäude sein und dann wieder ins Auto zu gehen, ist kein Spaß.
Wir zeichnen auf am zweiten Wochenende im September.
Oder auch 9.9., wie der Spanier
sagt. Ja, hätte man jetzt auch einfach so sagen können, wer weiß, wann das rauskommt, dann wissen die Leute ja. Ich dachte, wenn man das Datum unterschlägt, dann können die Leute nicht zurückrechnen und so. Das klingt dann besser.
Das ist richtig.
Egal.
Und passend zur letzten Ausgabe sind jetzt The Last of Us nur noch wir beide, weil Kevin haben wir unterwegs verloren, aber der war ja auch nur für eine Ausgabe dabei.
Ich konnte mich schon gar nicht mehr erinnern, was die letzte Ausgabe war.
Da ging es nur um The Last of Us.
Das ist wahrscheinlich eine gute Idee gewesen, sich auf irgendwas zu konzentrieren.
Ja, denn heute mal wieder Lost in Conception.
Richtig.
Aber das können wir irgendwie am besten.
Ja, weiß ich nicht. Zum nächsten Mal würde ich gerne mal die schon lange von uns geplante Themenausgabe machen, aber wir sagen nicht, welches Thema, sonst wäre langweilig.
Das ist richtig.
Aber zum nächsten Mal, das kann ja dann auch wieder in einem halben Jahr sein, von daher ist ja noch ein bisschen Zeit.
Es lohnt sich täglich zu gucken, ob eine neue Folge kommt.
Ganz genau. Folgt uns auf Instagram und bei Patreon und bei OnlyFans.
Oh ja, das ist natürlich sehr richtig.
Und ganz neu auf dem Discord, Dreizeit-Podcast. Da könnt ihr auch reingucken. Könnt ihr bei mir im Linktree finden. Da kann der Dennis übrigens auch reinkommen, wenn er möchte, aber er will nicht.
Ich habe noch nie mich mit Discord beschäftigt.
Ist halt so eine Art Chatmöglichkeit mit Videozuschaltoption.
So wie Tinder.
Genau wie Tinder eigentlich. Wir sind auch genauso oberflächlich und lügen uns gegenseitig an.
Oh, das ist ja genau das Richtige für mich. Na, ich mag dich sehr gerne.
Das ist nett. Ich mag dich auch gerne.
Oh, wie lieb von dir. Hast du denn was Spannendes gesehen in letzter Zeit?
Lass uns doch einfach mit dem Film anfangen, über den wir sprechen wollten.
Oh, wie langweilig. Ich wollte doch einen Climax aufbauen.
Aber am Anfang haben wir noch ein bisschen Struktur und danach ist das nur wieder, ja, mal gucken, was ich gesehen habe.
Ja, wir kennen ja unsere Oppenheimer.
Ganz genau. Den Film haben wir nämlich beide tatsächlich im Kino gesehen.
Nicht zusammen, um Gottes Willen.
Viel zu weiter Entfernung, Gott sei Dank. Und ja, Dennis, was hast du zu diesem Film mitzuteilen?
Oh, erstmal das Kinoerlebnis an sich war wirklich sehr schön. Wir waren mit einem befreundeten Pärchen im Kino und zwar im, das heißt Deluxe Kino Manhattan in Erlangen, nicht in Manhattan. Und das war das erste Mal, dass ich in einem Kino saß, in dem du quasi in Sesseln sitzt, die du auch elektrisch verstellen kannst. Du kannst dich quasi sehr nach hinten legen, du kannst dich ganz normal hinsetzen. Du hast einen ja, so wegschiebbaren oder hinschiebbaren Tisch und deine Bestellung von Popcorn und Cola wird dir an den Tisch auch serviert. Und ich habe noch nie so entspannt im Kino die Zeit verbracht und dachte eigentlich, nein, ich bin so ein richtiger Straight-Kinogänger, der einfach in seinem Sitz sitzen möchte, aber das war wirklich angenehm. Und das hat sich auch für die Länge des Films dann gut rentiert, weil du konntest halt immer mal in andere Sitzpositionen auch dich stellen.
Bei dem Luxus würde ich ja schon fast sagen, da erwarte ich dann aber auch spätrömische Dekadenz, was das Essen angeht. Und einer von der Seite reicht mir so Gambas rein oder so.
Ich hätte gerne eine spätrömische oder frührömische Schwimmbadkultur erhofft da.
Auch nicht schlecht. Mit den ganzen
Ja.
anderen alten nackten Männern. Ja, schön, kann man
Ja, das
machen.
ist doch toll, ne? Aber dann hätte ich dich eingeladen,
Da
wenn es
bekommt
um.
Hängebauchschwein eine ganz neue Bedeutung. Was darf ich mal fragen, bevor wir zum Film fortschreiten, was kostet so ein Deluxe-Kino?
Wenn du das ganze Kino kaufen willst?
Nein, eine Vorstellung.
Eine Vorstellung, okay. Ich glaube, es war recht human. Ich bin mir nicht sicher, lass es mal roundabout 15 € gewesen sein, aber du musst ja bei
Das
dem
ist in
Film
der
auch.
Tat.
Ja, du musst aber die Überlänge des Films auch
Nein, nein, es ist schon
bedenken.
klar, weil wir haben auch
Okay.
13,50 € schon bezahlt für ein ganz normales Standard-Multiplex-Kino. Immerhin mit Pause, Gott sei Dank. Ich muss dann doch sagen, ich finde ja, diese modernen Multiplex-Sessel sind schon ein großer Fortschritt zu denen von früher. Diesen Holzschemeln, wo man halt noch so ein Tuch drüber gezogen hat. Aber nach einer Weile ist es dann trotzdem so, dass man denkt, boah, ich würde mich echt gerne mal ein bisschen mehr bewegen hier. Komischerweise auf dem Sofa zu Hause kann ich 8 Stunden in der gleichen Position verharren. Aber sitzend ist das irgendwie anders bei mir. Weiß auch nicht.
Ja, lass es 1, 2 € oder 20 € mehr gewesen sein, als ich gerade sagte, aber so, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, oh, ist das aber teuer. Und ich glaube, die haben den Film bei uns ohne Pause durchgezogen.
Wow.
Ja, ich denke, da war keine Pause drin.
Das ist anständig. Aber auf der anderen Seite gut, wenn man in diesen Sesseln sitzt, vielleicht sagen sie sich. So, es ist ja nun auch so, in den 3 Stunden, ungefähr 3 Stunden waren es, ne? Ich meine, genau, ziemlich genau 179 oder sowas. Da sind ja auch die ein oder andere, ist ja die ein oder andere Länge drin, wo man auch mal kurz austreten könnte. Ist zumindest mein Eindruck gewesen.
Ja, wenn man nicht halt wüsste, oh, passiert jetzt gleich wieder was, wo du unbedingt dabei sein möchtest oder nicht?
Ja, aber so ist das ja bei jedem Film. Es sei denn, er ist irgendwie von Michael Bay, wo man direkt weiß, was die nächsten 2 Stunden passiert.
Explosionen.
Richtig. Und Kamera, die sich um irgendwelche Objekte rumdreht.
Und Flugdrohnen, also First-Person-View-Drohnen.
Ganz genau, Drohnen-Action pur. Hast du zufällig von Michael Bay diesen Ambulance-Film
Ja,
gesehen?
den habe ich gerade gemeint, wo es die Häuserwand hoch und runter geht und.
Unfassbar. So ein Schrott. Ich meine, das dänische Original, auf dem der basiert, ist auch nicht großartig. Kann man wirklich nicht behaupten. Ist auch kein guter Film, aber der ist zumindest anschaubar.
Da haben sie die Kamera wenigstens noch die Hauswand runtergeschmissen.
Da haben sie die Kamera direkt mitgenommen.
Genau.
Weil die hat nur eine. Dann immer so, was weiß ich, im VW mit abgesägtem Verdeck nebenbei so nebenher gefahren.
Jawohl.
Stelle ich mir das jedenfalls vor.
Ja, aber sonst fand ich Oppenheimer, also ich habe nach dem Film auch zu meinen Leuten da gesagt, es ist ein sehr, sehr, sehr guter Film gewesen, den ich aber unter Umständen nur ein einziges Mal in meinem Leben schauen werde.
Wie
Weil,
kommt's?
wie kommt's? Der war wirklich sehr gut, auch der Sound im Kino war unglaublich gut, es war natürlich bildgewaltig, ich fand die Geschichte fesselnd, aber es ist ein Film, der reicht mir einmal zu sehen. Also dafür. Ein zweites Mal fände ich ihn wahrscheinlich langweilig, weil er einfach für mich keinen großen Wiederschauwert hat. Der war für einmal gucken richtig, richtig gut, aber er wird mich jetzt vielleicht kein zweites Mal begeistern, weil ich halt auch weiß, was passiert. Weißt du, beim ersten Mal wusstest du noch nicht, klappt das mit der Atombombe? Das weiß man ja nicht. Aber ja, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Das ist ein Film, der war fürs erste Mal gucken wirklich richtig stark, aber beim zweiten Mal denke ich mir vielleicht, das ist noch anstrengender als Interstellar, das zweite Mal gucken.
Also, das kann ich nicht so richtig nachvollziehen, weil ich vorher noch mal die Manhattan-Serie angeschaut hatte. Eine Serie, die vor ein paar Jahren produziert wurde, 2 Staffeln hatte, wo es auch ums Manhattan Project geht. Da geht es auch nur um das, was da vor Ort in dieser Siedlung in der Wüste von New Mexico passiert. Ist sehr fiktionalisiert. Oppenheimer kommt natürlich auch vor, aber eher so am Rande. Es geht da mehr so um diese alltäglichen Wissenschaftler, die den ganzen Laden da am Laufen halten. Und ich hatte da schon noch einen ganz guten Eindruck davon, wie die ganze Geschichte abläuft. Also richtig große Spannungsmomente waren jetzt in Oppenheimer für mich nicht drin. Auf der anderen Seite waren da interessant diese Nachwirkungen. Der Film wird ja auf 3 verschiedenen Zeitebenen erzählt, die für meine Begleitung nicht so ganz einfach zu durchschauen waren. Ich fand es nicht so schwer, muss ich sagen, weil die auch optisch ziemlich deutlich voneinander abgegrenzt waren. Ich kannte diese Geschichte mit dieser Anhörung vom Senat, die hatte ich zum Beispiel noch nicht gehört. Also ich hatte mich nicht mehr damit beschäftigt, was passiert denn eigentlich nachdem die Bomben benutzt werden. Dann kommt ja eigentlich der spannendere Teil der Oppenheimer-Biografie, wenn man so will.
Wobei diese Zeitebenen, das hatte ich im Vorfeld zum Glück gelesen, das war nicht nur rein zeitebenenmäßig, weil manchmal war es auch fast dieselbe Zeit. Das hatte mehr den Perspektivenhintergrund, dass die Farbsequenzen immer aus der Sicht oder von Oppenheimer waren und die Schwarz-Weiß-Sequenzen immer aus der Sicht von Robert Downey Jr.'s Rolle.
Aha. Gut, aber es gab ja noch diese Zwischenebene, als er in Cambridge, ist es Cambridge gewesen?
Ich denke,
als er da diese Stelle annimmt und Einstein trifft.
Genau, also das ist dann in der Zeit auch immer hin und her gesprungen.
Ja.
Aber ich glaube, die Farbgebung des Films war immer nur auf die Charaktere bezogen.
Ich werde mir auf jeden Fall nochmal ansehen, im Gegensatz zu dir, weil ich doch etwas Probleme mit dem englischen Ton hatte. Wir haben den auch im Original gesehen bei uns, ohne Untertitel. Und ich hätte noch gerne Untertitel gehabt, weil ich konnte nicht allen Diskussionen da hundertprozentig folgen. Das liegt zum einen an der Akustik per se, es liegt aber auch natürlich an den stilistischen Mitteln, die Herr Nolan ja immer so einsetzt, nämlich ich lasse Leute lesen, so vor sich hinreden und dann ballere ich da meinen Score drunter, sodass das total dramatisch wird. Und dann kann man aber leider nicht mehr so richtig verstehen, wenn man sich nicht darauf konzentrieren kann, was sagen die. Und was die sagen, ist eigentlich nicht so unwichtig in diesen Verhörszenen zum Beispiel. Ja.
Wie kam das jetzt, dass du den in der OV geguckt hast?
Also mir war klar, ich möchte den Film gerne sehen. Es ist lange nicht mehr so vorgekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte diesen Film, der jetzt demnächst erscheint, in einem Kino sehen, weil ich mir davon optisch total viel erwartet habe, was der Film übrigens nicht hält, kann ich schon mal direkt sagen. Und dann gab es den Film hier im, wie heißt das Ding hier nebenan in der Stadt? Eins von den Multiplexen. Ich vergesse mal, welche Kette das ist, weil ich da einmal in 5 Jahren hingehe. Mhm. Die hatten eine Originalfassungs-Sonderscreening. Eine Veranstaltung. Und da habe ich Jana gefragt und die meint, ja, super. Und dann sind wir da hingefahren. So, das war's.
Ist bei so einem Film echt sportlich, weil da kannst du davon ausgehen, da gibt es massenhaft Dialog, der vielleicht auch nicht unbedingt gängige Language ist.
Das ist schon richtig. Aber auf der anderen Seite habe ich halt auch schon ein paar Christopher Nolan-Filme gesehen und weiß, Dialoge sind nicht seine Stärke. Das muss ich einfach so sagen. Er ist einfach kein Typ, der gute Dialoge schreibt, finde ich. Und dementsprechend dachte ich, so wichtig ist das nicht. Und ich wusste ja auch, wie gesagt, ungefähr, was passiert. Also kannte ungefähr den Ablauf.
Okay, dann ist das vielleicht wieder. Was wollte ich denn gerade? Irgendwas hast du mich gerade auch noch so angestoßen.
Ich habe gesagt, dass der Film optisch nicht so wahnsinnig.
Ah, genau.
Mega Bombe. Also mega toll war, dass man ihn unbedingt im Kino hätte sehen müssen. Ich habe da ein bisschen mehr erwartet.
Megatonnenbombe.
Megatonnenbombenqualität an Optik.
Wenn man allerdings, also es sah sehr, ja, wie soll ich sagen, gewöhnlich aus auf den ersten Blick. Also da war jetzt nichts dabei, wo du sagst, oh, das habe ich aber noch nie gesehen. Aber wenn man bedenkt, dass das, glaube ich, alles Practical-Effekte waren, sogar dieser Physikteil, wo quasi die Teilchen miteinander verschmelzen, was er sich da so in seinen Fantasien vorgestellt hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist am Anfang. Das fand ich mich ein bisschen rausgerissen, die ersten paar Minuten. Das hört aber dann ja auf.
Aber sogar das war komplett praktisch. Ja. Das war nicht am Computer erstellt. Die haben das irgendwie gemacht, dass du das praktisch filmen kannst. Und das hat mich dann wieder ein bisschen im Nachhinein begeistert, weil das sah halt aus wie CGI easy zu machen.
Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Ich wusste nicht so richtig, was das soll. Das hat mich ein bisschen an so David Fincher Optik-Rumspielerei erinnert, so à la Fight Club, wo man sich ja auch fragt, müssen diese komischen durch den Körper-Shots, ist ja nett und so, aber gibt der Handlung jetzt nichts. Ist einfach so optische Rumspielerei und kostet Geld, das Geld, das man woanders hätte einsetzen können. Das hatte ich dann bei Oppenheimer auch so ein bisschen in dem Moment, diese Gedanken, aber es hat ja dann auch schnell nachgelassen. Es ist ja auch bei Christopher Nolan ein bisschen auch so wie bei Baz Luhrmann inzwischen. Die Filme von dem fangen immer so überwältigend an und werden dann aber ruhiger und dementsprechend dann auch nachvollziehbarer mit dem weiteren Verlauf.
Mhm. Ich fand den Film aber sehr, wie soll ich sagen, verständnisvoll nicht. Also verständlich im Vergleich zu zum Beispiel Tenet, der mich halt völlig enttäuscht hat und den ich auch viel zu übertrieben fand, wo ich gar keinen Bock mehr hatte, mitzudenken, wo leben wir jetzt gerade und was ist das jetzt gerade und in welcher Zeit sind wir gerade. Das hat mich da, also bei Tenet hat's mir gar nicht gefallen.
Tenet ist auch definitiv, also ich finde Oppenheimer auch gut, muss ich nochmal sagen. Ist nicht so, dass ich den Film nicht mochte. Tenet fand ich auch so, ich würde sagen, ist einer der schwächsten Christopher Nolan-Filme da. Ich habe mir den jetzt in Vorbereitung nochmal angesehen, auch einige andere Nolan-Filme nochmal. Und ich habe auch jetzt beim zweiten Mal absolut nicht nachvollziehen können, was da vor sich geht. Also ein bisschen mehr beim zweiten Sehen, klar. Was ich ein bisschen problematisch finde, ist, dass ein Film wie Interstellar, den ich auch nicht hundertprozentig intellektuell nachvollziehen kann, der hat aber dafür an den richtigen Stellen immense Schauwerte. Tenet hat das nicht, finde ich. Tenet ist eigentlich ein ziemlich gewöhnlicher Film, der halt nur an ein paar Stellen in unterschiedliche Richtungen verläuft, optisch. Ein paar Leute laufen vorwärts, andere Leute laufen rückwärts. Das ist das ganze Gimmick, was dieser Film aufzubieten hat, im Endeffekt.
Vielleicht nervt mich auch, weil bei mir einfach hängen geblieben ist, dass da Leute beim Paintball-Spielen gefilmt wurden. Also so sah das ja, das Ende sah ja so aus. Das sah
ein bisschen so aus. Die hatten ja auch unterschiedlich farbige Hütchen auf. Ich glaube, die einen haben blaue Helme und die anderen rote, meine ich.
Und die Kulisse dann auch. Das sah halt aus wie eine bessere Paintball-Arena.
Das sah in der Tat so aus, als hätten sie das außerhalb von Bottrop gefilmt, in irgendeinem alten Steinbruch oder so. Weiß ich auch nicht. Also, nee, Tenet, das wird nichts mehr mit mir und diesem Film. Oppenheimer war auf jeden Fall ein deutscher Schritt nach oben.
Ich habe noch eine sehr lustige Anekdote zu Oppenheimer. Ich hoffe, meine Freundin hört den Podcast nicht. Ich hoffe, sie ist noch nicht zu Hause. Ich glaube, sie ist noch unterwegs. Der Moment, wenn die Bombe, also die Testbombe, explodiert, dann ist ja erstmal Stille. Für gefühlt 20 Minuten. Bis dann der Sound und die Wucht von der Explosion ankommt bei Oppenheimer und
ja.
So. Und just in dieser Sequenz langt meine Freundin in meine Popcorn-Tüte, deren Boden intakt war übrigens. Aber und du hörst halt wirklich im ganzen Kino das Geraschel von meiner Popcorn-Tüte. Und das ist mir fürchterlich unangenehm, weil ich bin jemand, der isst sehr leise Popcorn. Also ich greife wirklich wie so ein Greifer auf der Kirmes da rein, aber taste dann nur ganz sacht so ein Popcornstück, das fast wieder runterfällt. Aber der Greifer ist gut eingestellt. Und sie langt da halt rein und ich denke mir so, fuck, ne? Ich habe danach auch gesagt, was war denn da mit dir los? Hast du gedacht, du musst jetzt noch schnell so viel Popcorn wie möglich essen, bevor die radioaktive Welle eintritt bei dir oder was? Also das war wirklich, aber das fand ich im Nachhinein auch sehr, sehr witzig.
So. Also diese merkwürdige Kunstpause zwischen Explosion und Druckwelle, die fand ich schon etwas übertrieben.
Die war ein bisschen unangenehm auch.
Ja, aber ich weiß auch nicht so richtig, da lief dann auch alles so in super Halbzeitlupe ab und Leute lagen so mit Sonnenbrille auf dem Boden rum und sowas.
Ja, ja. Ja,
aber die Szene war trotzdem die beste Sequenz im Film, finde ich. Diese Hinleitung zum Zünden dieser Testexplosion.
Ja, wenn man nicht wusste, was am Schluss noch danach passiert.
Ja, ich weiß nicht, das ist aber trotzdem, da hat auch der Musikeinsatz gepasst und ich finde, da baut sich auch mal tatsächlich etwas Spannung auf. Das hat mir ein bisschen gefehlt manchmal in dem Film. Man hätte den durchaus etwas straffen können und dadurch durch die Handlung auch etwas ein bisschen mehr spannender forcieren können. Wäre möglich gewesen. Aber das war, glaube ich, nicht der Ansatz.
Naja, also man hat ja eigentlich auch nur auf diese Stelle gewartet. Und man wusste, das ist ein Nolan-Film und da hat man gedacht, okay, der bumst dir diese Explosion audiovisuell um die Ohren und das wird halt richtig stark. Und davor hat man eigentlich gedacht, ja, wann ist es denn jetzt mal so weit? Und danach kamen ja noch phänomenale Sexszenen und was weiß ich was alles.
Oh ja, die Sexszene, die dazu geführt hat, dass der Film, glaube ich, in China nicht gezeigt wird. Irgendwas habe ich da gelesen. War auch eine merkwürdige, überflüssige Sequenz, muss man ganz klar sagen.
Ja, die war wirklich, neudeutsch würde man fast das Wort cringe benutzen.
Ja, würde man sagen. Ich möchte dich aber fragen, weil du gesagt hast, da hättest du drauf gewartet, auf diese Testbombenexplosion. Hast du erwartet, dass in diesem Film der Abwurf der endgültigen Bomben gezeigt wird, auf Hiroshima und Nagasaki?
Nee, also ich hab gewusst oder gedacht, dass es thematisiert wird. Aber ich hatte es mir auch schon fast eher so vorgestellt, wie es dann gemacht worden ist, dass man es einfach nur im Radio hört oder im Fernsehen, also Berichterstattung. Ich hätte nicht gedacht, dass die das zeigen, weil das hätte einfach den Rahmen auch unfassbar gesprengt.
Ich bin davon eigentlich sehr ausgegangen, dass sie das zeigen und war auch deswegen etwas enttäuscht, muss ich sagen. Ist jetzt natürlich sehr voyeuristisch zu sagen, ich will eine Atombombenexplosion sehen, aber finde, das hätte der Aussage des Films noch deutlich Nachdruck verliehen. Dann allerdings habe ich später gelesen, dass der Film nur in Anführungszeichen ein Budget von $140 Millionen hatte, Das ist für so einen Mainstream-Blockbuster inzwischen eher so zweite Liga.
Ja, das stimmt.
Dann, wenn du diese Explosionen hättest zeigen wollen, hättest du wahrscheinlich 250, 300 Millionen haben müssen. Mhm. Dann habe ich es wieder verstanden, aber ich glaube, es ist tatsächlich eher eine bewusste artistische Entscheidung als eine Geldentscheidung gewesen. Weiß ich nicht, fand ich irgendwie komisch, dass das so rausgelassen wurde und dann quasi, ja, alle haben am Radio dann und so die Nachricht vernommen und dann war es das auch.
Mhm. Wobei ich die Sequenz ganz cool fand, also wie er dann die Welt so ausblendet und dann sogar eher Opfer vor sich sieht, auch in diesem Auditorium, das fand ich tatsächlich ganz gut gelöst. Aber vielleicht sieht man ja diese Explosionen in Oppenheimer 2. Oder was ist dann das der Superlativ von Oppenheim? Ist es dann Oppenheim, Oppenheimer, Oppenheimest? Oder
ich weiß nicht.
Most Oppenheim?
Oppenheimer Reloaded.
Ja, vielleicht Oppenheimest.
The most Oppenheimest movie of all year. So in der Ecke. Verstehe.
Das kann natürlich auch sein. So, aber ich glaube, hast du zu Oppenheimer noch was? Also außer abgesehen
davon. Das Problem ist, dass wir jetzt leider schon wieder viel zu viel Zeit haben verstreichen lassen, seitdem ich den Film gesehen habe und ich mich nicht mehr an so wahnsinnig viele Details erinnere. Ich weiß
das
noch,
Thema hatten wir vorhin.
Kleinigkeiten, dass mir, ich wusste nicht, wer mitspielt. Ich hatte mich nicht vorbereitet. Ich habe mir das extra alles gekniffen, keine Trailer angeguckt, kein nichts. Ich wusste, Cillian Murphy spielt die Hauptrolle. Daran ist man nicht vorbeigekommen. Das war ja überall auf jedem Plakat zu sehen. Ne? Mhm. Habe mich direkt gefreut. Cillian Murphy finde ich immer gut und auch in dem Film. Könnte mir vorstellen, dass er dafür eine Oscar-Nominierung mitnimmt nächstes Jahr. Mal sehen. Mhm. Dann habe ich mich aber über Matt Damon gefreut. Den fand ich sehr gut besetzt in der Rolle. Hat mir hervorragend gefallen in dem Film. Die ganze Besetzung war ziemlich gut. Interessanterweise gibt es ja Mega-Spoiler. Spoiler, aber wir haben eh schon so viel über den Film geredet. In dem Film einen Typen, der sich als russischer Spion auf dem Manhattan-Project-Gelände herausstellt.
Ja.
Dieser Typ wird von demselben Kerl gespielt, Christopher Denham, der die gleiche Rolle in der Manhattan-Serie spielt. Das finde ich, sowas finde ich geil. So Kleinigkeiten. Das ist Absicht. Denselben Typen zu fragen, hör mal, willst du die Rolle nicht nochmal spielen? Du bist zwar nur 30 Sekunden in meinem Film, aber hast du Lust? Mhm. Weil der ist wirklich kaum zu sehen, der Christopher Denham. Ich dachte eine ganze Weile, ist das Christopher Denham? Den habe ich doch neulich in der Serie noch gesehen. Also geht doch nicht mit richtigen Dingen zu hier. Ja, das hat mir gefallen.
Ich denke mir, dir hat auch gefallen, da ich ja weiß, dass dein liebster deutscher Film Rubbel die Katz ist, hast du dich wahrscheinlich auch sehr über Matthias Schweighöfer gefreut.
Ich bin ja niemand von den Leuten, die Schweighöfer so furchtbar unerträglich finden. Ich finde den ganz in Ordnung. Ich habe keinen von seinen Komödien gesehen, deswegen habe ich da wahrscheinlich, bin ich da einfach nicht so voreingenommen. Als Typen, ja,
du musst ihn halt nicht oft ertragen, sag mal so.
Ja, wahrscheinlich, als Typen und finde ich den ganz sympathisch. Und ich habe 2, 3 Filme mit dem gesehen, wo er andere Rollen spielt. Da fand ich den immer schauspielerisch in Ordnung und hier auch wieder. Aber es sind auch nur 45 Sekunden Screentime oder so.
Ja.
Also die Leute, die geschrien haben, oh mein Gott, da spielt ja Schweighöfer mit. Die 45 Sekunden, die überlebt ihr. Einmal kurz blinzeln, schon ist Schweighöfer weg und kommt auch nicht mehr zurück.
Es hätte mehr Rami Malek sein dürfen für mich. Einfach, weil ich den so ganz
fehlbesetzt. Tut mir leid.
Ich sehe ihn gern.
Ja, ich auch, aber in der Rolle leider nicht gut besetzt. Ich dachte, er darf ja erst ganz am Schluss dann bei dem Untersuchungsausschuss was sagen, ne? Ja. Vorher kommt er so dreimal ganz kurz am Rand vor, darf so einen Stift aufheben, der auf den Boden gefallen ist. Und ich dachte, wie geil wäre das, wenn Rami Malek, wenn es das war, wenn die den gefragt haben, hast du Lust, mal einen Drehtag zu kommen? Du sitzt nur in der Ecke, machst 2 Sachen und verschwindest wieder. Und die Leute glauben, deine Rolle wird noch groß, aber es passiert nichts mehr damit. Das hätte ich so gefeiert.
Oder ihn einfach offensichtlich, aber nur als Statist mal durchs Bild
laufen. Auch super. Aber das kannst du mit dem modernen Hollywood, glaube ich, nicht mehr machen. Das ist heutzutage alles zu kalkuliert und zu auf Fandom und sowas gemünzt.
Dann ein zuerst nicht erkennbarer Gary Oldman.
Ja, das hat Jana auch gesagt. Ich habe den sofort erkannt. Ich glaube, ich habe einfach viele Gary Oldman-Filme gesehen oder so. Ich kenne seine Manierismen alle. Mhm.
Benny Safdie hat mir noch gut gefallen.
Wer war das nochmal?
Teller hat er gespielt.
Ah ja, mhm.
Also der mit dem Oppenheimer ja auch sehr viel zu tun hatte dann.
Ja.
Ne, der hat mir auch, also die Besetzung war eigentlich sonst im Großen und Ganzen wirklich komplett. Und David Krumholz, mhm. Den kennt man ja damals, oder aus Numbers, glaube ich, auch, aber früher aus diesen Teenie-Komödien so, wie heißt denn der hier mit Joker? Ach,
der ist super.
Alter. mit, wo Dings, wo alle mit Joseph Gordon-Levitt mitspielen.
Der und eine hier mit Dings und dann der andere, wo, der mit der blonden Frisur.
10 Dinge, die ich an dir hasse.
Ach ja, habe ich mal gesehen, fand ich ganz gut, glaube ich.
Da spielt er auch schon mit, aber halt als jung und weniger korpulent und Oppenheimulent.
Ja, David Krumholtz ist jetzt einfach 30 Jahre älter. Da wird man korpulent.
Daran kann das liegen. Also, manche Leute werden aber auch wieder schlanker.
Ich verbinde ihn natürlich auf ewig damit, dass er Lucy Knight getötet hat in Emergency Room. Und das geht nicht. Und immer, wenn ich David Krumholtz sehe, möchte ich was werfen. Das sagt jetzt niemandem was, der die Serie nicht gesehen hat, so wie ich. Dreimal die komplette Emergency Room-Serie mit 15 Staffeln. Ja, ich bin so verrückt. Da gibt es eine wichtige Rolle, die irgendwann halt von einem psychotischen Patienten, der von David Krumholtz gespielt wird, getötet wird. Das finde ich nicht in Ordnung.
Ist ein kleiner Skandal.
Ja, ein kleiner Skandal. Wach immer noch nachts schreiend auf deswegen.
Und Dane DeHaan sehe ich immer wieder gerne.
Dane DeHaan.
Ja.
Den verbinde ich hauptsächlich mit diesem originellen Superheldenfilm.
Chronicle?
Richtig, mir fiel der Titel gerade nicht ein. Mhm. Den finde ich gut, den Film. Den gucke ich
ja,
mir.
Und ich mit Cure for Wellness.
Den mag ich nicht so. Das finde ich ist so ein Rip-Off von
Shutter Island.
Ja, und noch ein schlechteres. Ich finde Shutter Island ja auch schon nicht gut. Oh mein Gott, ich habe es mir voll verscherzt mit allen ZuhörerInnen.
Ja, lustigerweise, dadurch, dass du das sagst, das ist ein schlechtes Rip-Off von Shutter Island. Dane DeHaan ist ja auch Leonardo DiCaprio auf Wish bestellt optisch.
Eigentlich ist das ja nur so das Szenario, was ähnlich ist wie bei Shutter Island. Der Rest ist ja schon anders.
Na, Sanatorium halt, ne?
Ja, so ja.
Aber Dane DeHaan ist doch auch wie ein Leonardo DiCaprio optisch auf Wish bestellt.
Stimmt schon, ein bisschen. Mhm. Aber sie sind beide gute Schauspieler, das muss man ganz klar sagen.
Ja, das auf jeden Fall. So, gut, Oppenheimen wird das fertig?
Oppenheimen fertig, Fazit, mir hat es Spaß gemacht, nach langer Zeit, wirklich langer Zeit, nach einem Jahr oder so, mal wieder in ein Kino zu gehen. Mhm. Ich habe das Ganze drumherum genossen, den ganzen Kinobesuch als solchen, der Film hat mir auch gefallen. Hätte vielleicht noch ein bisschen intensiver sein können für meine Begriffe. Ich habe mir da ein bisschen mehr tiefergehende Emotionen gewünscht, weil das halt ein sehr, sehr hartes emotionales Thema eigentlich ist. Das ist aber nicht Christopher Nolans Sache. Das ist halt bei ihm so. Der ist halt nicht so der Typ, der wirklich gut nachvollziehbare Charaktere schreiben kann, mit dem man so mitfiebert, finde ich. Das ist so
und
immer.
Ein bisschen mehr japanische Leichen, habe ich rausgehört.
Jetzt mehr japanische Leichen, da stehe ich ganz besonders drauf. Hätte ich gerne gesehen, ja. Aber da gibt es ja andere Filme, die das leisten. Die gucke ich mir abends immer an, bevor ich schlafen gehe.
Zum Glück hört man offensichtlich, dass wir ein Satire-Podcast sind.
Ja, natürlich ist alles. Ich glaube, da gibt es keine. Gibt es da zwei Meinungen zu? Hast du schon mal jemanden getroffen, der gesagt hat, Atombombe, super Erfindung, wichtig?
Nee, ich dachte jetzt zu, ob wir satirisch sind.
Ja, nein, schon klar. Ich wollte das damit quasi wieder ins ernste Fahrwasser bringen. Das ist natürlich, jetzt machen wir uns nur, ich mache mir nur blöd lustig, das ist natürlich eine riesige, mega schlimme Tragödie gewesen.
Ja.
Das finde ich genauso perfide, ehrlich gesagt, wie die Erfindung von Konzentrationslagern. Ist auf demselben Level für mich.
Und in derselben Zeit.
Wie effizient kann ich möglichst viele Leute umbringen? Das wird ja in dem Film auch dann debattiert, wofür man die überhaupt einsetzen möchte, diese Bombe. Mhm. Ja, das war ja jetzt noch schön, fröhlich, wie wir wieder über den Film geredet haben am Schluss.
Ja, reden wir über was Trauriges.
Ja.
Talk to me.
Über was Trauriges. Traurig ist die fünfte Staffel von Vikings. Die ist nämlich richtig scheiße.
Ich habe nicht eine davon gesehen.
Ich habe mir jetzt mal aus Langeweile, ich habe nochmal angefangen. Ich hatte damals, glaube ich, bin irgendwie Ende der dritten ausgestiegen oder so. Jetzt habe ich nochmal von vorne angefangen, vor einigen Wochen. Habe das brutalstmöglich durchgebinged. Mhm. Es wird wirklich, also die ersten dreieinhalb Staffeln finde ich ziemlich gut. Das lohnt sich schon. Das hat auch alles so Hand und Fuß. Und danach wird es echt so, es passiert etwas Einschneidendes. Und danach wird die Serie irgendwie so eiert rum und dann werden Figuren eingeführt oder ausgebaut, die machen einfach Dinge, weil der Autor das gerne so möchte. Man kann das gar nicht mehr nachvollziehen, die Figurenmotivation. Da bin ich immer sehr kritisch, wenn ich nicht nachvollziehen kann, warum Rollen irgendwas tun, nur weil man jetzt irgend so einen Konflikt schüren will. Mhm. Ja, und das ist dann echt, es ist einfach teilweise leider ziemlich beschissen. Und jetzt habe ich nach der fünften gesagt, es gibt nur noch eine weitere, 6 Staffeln hatte das Ding. Ich mache jetzt erstmal eine Pause, weil wenn ich jetzt weiter gucke, breche ich auf jeden Fall noch nach 2 weiteren Folgen ab oder sowas. Ja, das habe ich jetzt aktuell gesehen im Serienbereich. Fiel mir gerade so ein.
Ja, ich könnte mir maximal eine Staffel angucken, wo dann der Main thematisiert wird.
Der was?
Der Main.
Ach, der Main.
Ja, da geht es doch um diese. Ja, geht es da nicht um Viking-Flusskreuzfahrten? Ist das nicht sowas?
Gibt es Viking-Flusskreuzfahrten? Ist das, ja. Ist das ein Unternehmen oder was?
Ja.
Habe ich noch nie gehört, okay. Ich bin aber auch nicht so, ich wohne ja nicht an einem Fluss. Ich weiß nicht, was da für Schiffe vorbeifahren.
Bist du kein Flusskreuzfahrer?
Ich bin kein Flusskreuzfahrer und ich kenne auch keine Flusskreuzfahrer. Und auch keine Flusskreuzfahrerinnen.
Sehr schön. Ich habe dich übrigens nicht aufgefordert, mit mir zu reden. Ich wollte eigentlich sagen, traurig war auch Talk to Me, der Film.
Ach, das war ein Filmtitel, okay.
Ja. Eine A24-Produktion aus Australien. Oh. Habe ich auch gedacht, oh. Ich habe vor allem vorher in einem Podcast oder in einer Kritik gehört, dass der Film dir den Magen umdreht. Also nicht unbedingt wegen des, dass das so gore-mäßig ist, sondern einfach wegen so heftige Sachen, die dann rausgeholt werden, so von wegen menschlicher Abgründe und Dinge, mit denen Menschen zu kämpfen haben. Und wir sind in das Kino gegangen und ich hab erwartet, keine Ahnung, auch vielleicht den heftigsten Horrorfilm für mich zu sehen. Und heftig meine ich im Sinne von, wenn der mich psychisch wirklich fertig macht, im Sinne, also so, dass ich wirklich da sitze, mich grusele und einfach nur Angst habe, was als nächstes passiert. Und da meine ich nicht Jumpscares, sondern wirklich einfach nur, was thematisch passiert. Und der Film hat mich so dermaßen enttäuscht. Vielleicht bin ich auch einfach mit viel zu großer Erwartung reingegangen. Aber ich habe mir gedacht, hallo, Relic war wesentlich krasser. Hereditary war wesentlich krasser als das, was mir da vorgesetzt worden ist. Und wir haben danach zusammen auch Relic und Hereditary noch geguckt. Und das hat auch meine Freundin gesagt. Ja, die beiden Filme sind definitiv krasser und heftiger, auch für die Magengrube, als es jetzt dieser Talk to Me war. Deswegen war ich da sehr ernüchtert von. Positiv zu sagen ist, der Film funktioniert ohne einen einzigen Jumpscare. Es gibt nicht einen Jumpscare, worüber ich im Nachhinein sogar fast traurig war, weil der Film mich halt einfach null unterhalten hat.
Hm.
Ja, so viel dazu.
Ich kann dazu nicht sagen, weil ich den Film nicht gesehen habe und auch bis gerade noch nichts von dessen Existenz wusste. Hm. Hatte jetzt aber schon öfter den Eindruck, dass A24-Filme deswegen gut gefunden werden, weil sie von A24 sind und nicht, weil der Inhalt das irgendwie rechtfertigen würde. Das ist halt so die Hype-Filmschmiede, wo sich die meisten Leute darauf einigen können. Das trifft ja so eine Schnittmenge von Normal-Kinobesuchern und Arthouse-Fans. Ne? Ist ja alles immer so auf der Hälfte. Aber ich weiß nicht, vielleicht übernehmen sie sich inzwischen auch ein bisschen, könnte auch sein, weil die doch ziemlich viel produzieren.
Ja, es blumhaust momentan ein bisschen.
Blumhouse ist auch so ein Name, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich den im Vorspann von irgendeinem Film sehe, denke ich schon, oh Gott. Aber das liegt eher an der Übersättigung, nicht so sehr daran, dass die Filme jetzt alle so schlecht wären. Aber wobei die meisten Blumhouse-Filme, die ich gesehen habe, waren schlecht. Aber das gilt überhaupt auch für die meisten Horrorfilme, die ich gesehen habe.
Also ich fand ja wirklich Hereditary und Midsommar sogar, fand ich sehr, sehr gut. Also weil die einfach den richtigen Grad an allen Facetten hatten, die ich so mag. Das darf ruhig gerne verrückt sein. Also auch gerade wie bei Midsommar und so. Und ich muss mir einen Film angucken, einen Horrorfilm, und muss mich unwohl fühlen bei dem Film. Und muss mir sagen, boah, da will ich auf gar keinen Fall sein.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, haben wir schon mal bei Hereditary in diesem Podcast geredet? Ich weiß nicht.
Ich bin mir nicht sicher, ob das Teil des Horror... Der Dennis ist dem Olsen sein Horror.
Da haben wir garantiert drüber geredet. Dann vielleicht wiederhole ich nochmal, dass ich einer der wenigen Leute bin, die den nicht gut finden. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, warum, weil das wirklich zu lange her ist. Midsommar auf der anderen Seite, der hat mir sehr gefallen. Der hatte wirklich diese fiese, komische Atmosphäre. Ich mag das, ich mag so Sektenkram auch immer. Ich finde das immer gut, wenn Leute in so Sekten
sind.
Ähnliche Gruppierungen reinrutschen und sich fragen, was geht hier vor sich? Warum haben die so komische Rituale? Was sind das für Leute? Sowas finde ich immer spannend. Das habe ich nämlich jeden Tag, wenn ich in den Rewe reingehe. Ich habe aber noch einen schlechten Horrorfilm gesehen, da kann ich anschließen. Traue niemals den Netflix Top 10, meine Damen und Herren, denn da ist seit jetzt aktuell, seit 2 Wochen schon, ein Filmchen in den Top 10, das heißt Ruins. Eigentlich heißt es The Ruins. Glaube ich, auf Netflix unter dem Titel Ruinen zu sehen. Hast du den gesehen?
Der sagt mir definitiv was. Da geht es um Urlauber.
Ja, das ist ja in jedem Horrorfilm so. Das stimmt schon mal, ja. Urlauber in Mexiko. Maya-Tempel. Jetzt müsste man eigentlich schon das dritte Stichwort nennen, was aber schon direkt der Mega-Spoiler für den Film ist. Denn das ist das Einzige, was sich überhaupt lohnt an dem Film, rauszufinden, worum geht's hier eigentlich. Spoiler-Alarm. Ich mach's jetzt trotzdem. Stichwort Ranken. Pflanzen und Ranken.
The Last of Us.
So in der Art. Ja, diese dummen amerikanischen Touristen lassen sich von einem deutschen Touristen, der Matthias heißt, was noch nachvollziehbar heißt, ist, der aber einen Bruder hat, der Heinrich heißt, was 2008 überhaupt nicht mehr realistisch ist. Ich habe noch darauf gewartet, dass ein Fritz dazukommt, aber ist nicht mehr passiert. Jedenfalls lassen sich diese dummen amerikanischen Vollbrote, über die ich irgendwo gelesen habe, ja, das sind ja relatable Characters, ganz sympathisch. Und ich dachte, what the fuck ist an diesen tumpen Nüssen irgendwie denn nachvollziehbar und sympathisch? Egal. Diese Vollbrote lassen sich überreden, einen besonderen Tempel zu besuchen, der nicht normalerweise betreten werden darf und sich geheim im Dschungel verbirgt. Immer eine super Ausgangslage, ne? Die finden also diesen Tempel und dann kommen noch ein paar Inkas, Mayas sind es, glaube ich, Mayas an und sagen, geht weg von dem Tempel und so, das Übliche. Also der Clou ist halt, es gibt komische Pflanzen, die sich in diesem Tempel befinden. Und das sind echt ziemlich schmodderige, gurige Effekte dann zu sehen gewesen in der zweiten Hälfte. Die wachsen den Leuten dann so ins Bein rein und müssen also rausgezogen werden. Und dann müssen einem die Beine amputiert werden und weil die ja nichts dabei haben, das macht man dann so, indem man einen großen Stein nimmt, dem Typen so lange auf dem Bein rumhämmert, bis das abgeht. Das war schon so. Ich dachte, ja, lecker. Ich habe Lust auf eine Tüte Chips. Aber es war leider alles so scheiße. Es gibt tatsächlich eine ganze Menge positive Stimmen zu dem Film und ich kann die absolut nicht nachvollziehen. Ich fand den echt richtig müllig.
Das war jetzt also das Negativbeispiel, was in den Top 10 rumfliegt und was man, wenn man selber manuell nach irgendwas sucht, dann, dass du Sachen findest, wo du gar nicht auf der Startseite angezeigt bekommst.
Ist vollkommen richtig.
Sachen, wo du nicht angezeigt bekommst.
Du bekommst, wenn du dich auf sowas einlässt, es war schon ein Fehler, wahrscheinlich da drauf zu klicken, weil jetzt habe ich diesen Algorithmus am Hals. Da wird mir jetzt noch andere tolle Filme dieser Art vorschlagen bei Netflix. Auch alle so 0815 Teenie-Horror-Komödchen, keine Komödchen, aber so Filmchen, die keine richtige Substanz und keine richtigen Figuren haben.
Ja, da guckst du einmal einen Horrorfilm in 10 Jahren, dann sowas.
Richtig. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass das bei mir nicht mehr so oft geht oder ich einfach nicht mehr so oft die Stimmung dafür habe. Und vorgestern dachte ich, ach komm, hast du mal Lust drauf? Ich wusste auch nicht so richtig, worauf ich mich einlasse. Das ist ja immer ganz gut. Ich dachte, klick jetzt einfach mal drauf. So. Warum ist dieser Film von 2008 plötzlich so beliebt bei Netflix? Das muss ja irgendeinen nachvollziehbaren Grund haben. Es gibt aber keinen, wie ich festgestellt habe.
Ja. Soll ich mal wieder auf Dennis-Niveau gehen?
Wie gehen? Was meinst du mit gehen?
Runtergehen in den Keller auf Dennis-Niveau.
Ja.
Und zwar bei Heinrich, ne? Fiel mir ein, einfach nur der Name Henry Heavenler.
Himmler, verstehe. Hat einen Moment gebraucht. Sehr, sehr, sehr lustig, Dennis. Wirklich sehr lustig.
Ja, lachst du später noch drüber?
Ich werde wahrscheinlich mir eine Notiz gleich ins Handy machen, um später darüber zu lachen, ja.
Im Keller.
Im Keller.
Sehr gut. Kennen übrigens ganz wenige Leute, habe ich festgestellt, zum Lachen in den Keller gehen. Weil ich sage das ganz oft, ich gehe mal in den Keller zum Lachen. Checkt irgendwie keiner.
Echt? Ist das aus der Mode geraten?
Scheinbar.
Voll cringe, ey.
So wie der Name Heinrich für jugendliche deutsche Touristen.
Heinrich. Und der musste natürlich, von einem Amerikaner ist er natürlich gespielt, der Deutsche. Er sagt immer so, Heinrich, Heinrich. Und der muss dann, was ist immer so schlimm, wenn Amerikaner dann Deutsche spielen müssen mit so einem gefakten Akzent. Und dann dieses übertriebene falsche TH, ne, was Deutsche ja wirklich auf eine ganz spezielle Weise falsch aussprechen und das bei den Amerikanern dann aber irgendwie trotzdem nicht richtig falsch ausgesprochen klingt. Das ist ganz merkwürdig.
The Ruins.
Das war aber nicht das Problem dieses Films, denn diese Figur war eigentlich die netteste in dem Film. Also
ja, ist auch eine deutsche Figur.
Deutsche Figur!
Ich habe noch einen Horrorfilm gesehen.
Das wundert mich nicht.
Ariel.
Du guckst ja immer viel Horror. Ist jetzt erst seit 2 oder 3 Tagen bei Disney Plus. Ich habe noch nicht geguckt.
Ja. Also ich will jetzt gar nicht so das offensichtliche Streitthema benennen, wobei mir ja dieses, es muss alles irgendwie politisch korrekt neu verwandelt werden, echt auf den Sack geht.
Es wird anstrengend allmählich, ne? Ja.
Ja, aber also, ja.
Aber das stört mich bei Ariel auch nicht. Also das wäre jetzt wahrscheinlich nicht mein Problem mit dem Film.
Ne, mich stört tatsächlich eher, dass sogar die Visual Effects bei Cats von 2019 besser aussahen. Und das ist ein Film, der von allen gehasst wird, außer von mir. Ich finde es gar nicht so schlimm.
Und von mir.
Und von dir.
Im Gegenteil, ich finde den sogar gut. Ich gehe noch eine Stufe nach oben. Mir hat der gefallen, der Cats-Film. Ich bin da sehr, sehr in einer sehr engen Gruppe von Menschen, ich weiß.
Den haben wir vorgestern erst geguckt und ich finde den nach wie vor gut. Das Einzige, was ich nicht gut dran finde, ist Jason Derulo und Taylor Swift.
Es gibt da so ein paar Elemente, klar, aber
ja. Aber ansonsten, ich finde auch die Katzen nicht gruselig aussehen.
Finde ich auch nicht. Ich finde, die Leute hatten ja Probleme mit diesem anderen, wie nennt sich das? Mit diesen vermenschlichten Gesichtszügen.
Ja.
Das fand ich nicht so problematisch. Ich finde das sowieso alles sehr fiktiv, wenn wir hier von singenden Katzen reden. Also.
Ja. Hallo?
Was wollt ihr?
Die in den sphärischen Raum aufsteigen.
Ja.
Hallo? Aber mal ab davon, Ariel fand ich visuell Auch selbst die theoretisch praktischeren Szenen, die man auch bei Fluch der Karibik finden kann, wo halt einfach Menschen auf einem Piraten oder auf einem Schiff zu der Piratenzeit damals, sag ich mal, so Kolonistenzeit, da auf dem Meer rumfahren, das sieht zu glattgeleckt aus, finde ich. Sogar bei Fluch der Karibik sah das Ganze irgendwo noch anfassbar aus und hier sieht es einfach nur noch nach The Volume aus oder wie auch immer die das gedreht haben. Einfach viel zu sauber und glattgeleckt, hat mir nicht gefallen. Dann fängt Erik, dieser Prinz, an zu singen und du denkst, das ist ein Musikvideo von den Amigos oder von Michael Wendler. Und es hätte nur noch gefehlt, dass er diese typische Schlagerfaust macht, weißt du, die, oh Baby, weißt du, irgendwas so. Ja, nee, also das einzig Positive, was ich sagen kann, ist, dass trotz, dass ja die neue Synchronisation, also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in der Originalfassung, deutsche Originalfassung von Ariel, war ja der Gesang und der Text anders als in der neueren, weil es ja da Lizenzgründe gab.
Nee, das höre ich zum ersten Mal.
Jedenfalls wurde dieses berühmte Lied von ihr, wie heißt
Somewhere
das?
over the rainbow.
Ja, so ähnlich. Somewhere under the water.
Underneath the mango tree. Kennst du das?
Ja, das kenne ich auch.
Okay.
Ne? So, ich frage mich aber, warum hier Stroh liegt und warum du mich durcheinander bringst. Und
Aus
das
Rache.
aus Rache, der Sith. Der Sith, Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall wurde der Text umgedichtet. Sie singt ganz komische, skurrile Sachen, die einfach Leute, also Fans des Originalfilms, nicht mehr gut finden. Dafür war aber die deutsch vorgetragene Gesangseinlage sehr gut, weil es nicht zu Helene Fischer-mäßig klang, also dieses oh, wow, sondern wirklich so ein
Kann ich
bisschen
das noch mal
fragil.
hören, bitte?
Oh,
Sehr
wow.
gut.
Danke. Und ich finde, es sollte auch ein bisschen fragil gesungen sein bei Musical-mäßigen Sachen. Das sollte nicht zu. Also, ich weiß nicht, hast du Vaiana gesehen?
Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß, dass der Film zwei verschiedene Titel hat in den unterschiedlichen Märkten, aber
Moana,
Ja,
der
genau.
englische, und Vaiana. Jedenfalls ist das für mich auch einer der besten, gerade modernen Disney-Filme. Und in der Filmversion, in der Soundtrack-Version, singt die das wirklich sehr fragil, weißt du? Wieder zieht es mich zurück auf die Insel. Irgendwas in die Richtung. Und dann kommt Helene Fischer mit der offiziellen Version. Wieder zieht es mich. Weißt du, so völlig überkünstelt, so wie ihr scheiß Weihnachtsalbum auch. Ich hasse Helene Fischer. So, und ich finde aber Ariel, das wurde sehr gut gesungen. Das hat mir gut gefallen. Und das ist so das einzig Positive, was ich über den Film sagen kann. Ansonsten war der für mich scheiße. Und dass Javier Bardem mitspielt, das ist auch noch okay.
Okay.
So, aber der Rest war scheiße.
Ich denke, ich werde mir mal anschauen bei Gelegenheit. Ich würde natürlich die englische Tonspur nehmen, deswegen kann ich zu der deutschen Synchro dann auch gar nichts beitragen. Aber generell bin ich dann schon der Meinung, es geht in die gleiche Richtung, dass der Gesang auch dann schon am Text sich irgendwie orientieren muss, ne? Also der Ausdruck sollte schon zur Figur passen und zur Situation und nicht nur die Fähigkeiten der Sängerin oder des Sängers da in den Vordergrund stellen.
Ja,
Das
genau.
hast du leider oft inzwischen bei so Musical-Verfilmungen, dass es da echt nur darum geht, guck mal, wie toll die singen kann. Und das reißt mich dann wieder aus dem Film raus, sowas.
Ja, das ist halt so Ballermann, Partyschlager-Scheiße und das hasse ich ja. Ne, so. Ja, und das andere, was ich noch gesehen habe, war Cats vor 2 Tagen. Und da haben wir jetzt gerade schon ein bisschen so drüber geredet. Sonst habe ich gar nicht so viel, zumindest nichts Neues gesehen, was ja auch nicht gerade für die Filmwelt spricht.
Ja, ist richtig. Also ich war jetzt auch in letzter Zeit eher mit Serien wieder beschäftigt. Was ich mir angeguckt habe, hast du Barbie gesehen? Wollte ich eben schon gefragt haben.
Noch nicht, aber sobald der mal ohne Aufpreis bei den Streaming-Sachen ist oder bei Sky, dann werde ich mir das antun.
So ist es bei mir auch. Würd mich schon interessieren, will mir ja meine eigene Meinung bilden. Aber ich habe keine Lust, diesem Unternehmen da Geld für zu geben, dass es sein Produkt reinwäscht. Das Unternehmen kann mir dafür Geld geben. Dann können wir darüber reden. Nee, also ich gucke mir das dann auch irgendwann mal im Streaming an. Aber mir fiel gerade ein, dass ich, da ist ja Greta Gerwig, die Regisseurin, ne? Und deren Mann ist ja Noah Baumbach oder Baumbach, den kennt man ja auch. Das ist ja so eine Art moderner Woody Allen. Der hat eine Verfilmung von White Noise gemacht, die man auf Netflix exklusiv sehen kann. Das ist eine Netflix-Produktion. Hat auch vorher schon für Netflix zwei Filme, glaube ich, mindestens exklusiv gemacht, nämlich Marriage Story. Der war ja beliebt, war auch Oscar nominiert, ich glaube sogar prämiert. Und davor The Meyerowitz Stories. Beides gute Filme, wie ich finde, kann ich empfehlen. Da dachte ich mir, jetzt guckst du dir auch White Noise an, hab auch das Buch mal gelesen vorher. Das ist so ein in Deutschland nicht besonders bekanntes Buch, aber im amerikanischen Sprachraum sehr bekannt. Von Don DeLillo, das ist ein zeitgenössischer Autor. Mir ist nicht so richtig klar, wovon der Roman handelt. Das hat so ein bisschen was mit Konsumkritik zu tun und mit der amerikanischen Gesellschaft der Zeit. Und das ist zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, early 80s oder so. Und dann dachte ich natürlich bei der Verfilmung, das wird jetzt bestimmt schön in unsere Zeit transponiert und so. Nein, Herr Baumach hat das Original quasi verfilmt. Das spielt in den 80ern. Es gibt ein paar kleinere Änderungen, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist das eine der werketreuesten Adaptionen, die ich je gesehen habe. Der Film ist nicht so richtig überzeugend gewesen. Dazu ist er ein bisschen zu komisch an manchen Ecken und Enden. Und ich weiß auch nicht, ob ich Adam Driver gut finde in der Rolle. Das gilt aber eher, wenn man die Vorlage gelesen hat, denke ich. Wenn man den Film so sieht, wird man mit der Besetzung von Adam Driver weniger Probleme haben, weil man sieht halt Adam Driver zum ersten Mal als diesen Professor. Und naja, der wirkt halt nicht so wie der Professor im Buch über die 300 Seiten. Es ist ein sehr merkwürdiger Film, der fällt genau wie der Roman in drei Teile. Und der Mittelteil ist der beste, da kommt es nämlich zu einem, so einer Art Naturkatastrophen. Alle müssen ihre netten kleinen Vorortsiedlungen verlassen und das ist eine wunderbar chaotische Sequenz, die ist toll. Aber Anfang und Ende sind so ein bisschen, es ist auch irgendwie schwarzhumorig. Der Film ist sehr schwer zu fassen, genau wie das Buch. Aber je mehr ich drüber rede, merke ich gerade, dass ich doch schon wieder Lust habe, mir den nochmal anzusehen, einfach weil der so ungewöhnlich war. Einer dieser Netflix-Filme, die Netflix produziert, um sich ein bisschen Prestige auch ans Revers heften zu können und die dann nicht mal mit 5 Cent beworben werden. Also ich hatte davon gelesen, der kommt jetzt, da sind namhafte Leute dabei in den Hauptrollen, da ist auch noch Don Cheadle dabei zum Beispiel, Greta Gerwig spielt auch mit und Noah Baumbach, wie gesagt, auch kein Unbekannter nach seiner Oscar-Geschichte mit Marriage Story und das versenken die irgendwo in deren Archiv. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Das ist so Netflix, ne? Man weiß nicht, warum die es tun, aber sie tun's.
Ja. Ich habe davon noch gar nichts gehört, deswegen stimme ich dir dazu, was halt Netflix so betreibt, ne?
Ja, ist, weiß ich nicht, glaube ich, irgendwie im Juli oder sowas online gestellt worden oder irgendwie im Juni, würde ich sagen, im Sommer. Oh, oder mal so eine Minute kurz irgendwie in den, das sind die neuen Filme hier oben auf der Hauptseite vorgeschlagen worden, danach wiedersehen und auch, glaube ich, international. Also das ist sicherlich nicht so mit Netflix irgendwie Zuschauer gezogen. Das finde ich wirklich ein bisschen schade, weil das halt vor allem für die Amis ein großes Thema ist. Das Buch wird an Schulen besprochen und analysiert. Also es ist schon ein größeres Ding. Naja, das ist halt Netflix, ne?
Also das amerikanische Die Welle.
Kann man so sagen. Wobei ich diesen Die Welle-Film im Vergleich schlechter finde.
Den neuen?
Ja, den mit gibt's mehrere.
Ja, der neue ist mit Jürgen Vogel ja, und der alte war irgendwie, keine Ahnung, so ein 70er, 80er Schinken.
Ich wusste gar nicht, dass es eine alte Verfilmung gibt. Ich kannte nur die mit Jürgen Vogel.
Den haben wir in meiner Schulzeit gesehen. Okay. Also wir haben das Buch lesen müssen und dann auch diese alte Verfilmung gesehen.
Ich finde ja, dass diese Jürgen Vogel-Verfilmung nicht mehr so wahnsinnig viel mit der Vorlage zu tun hat. Das kann mich noch so dunkel dran erinnern, zumindest.
Ja, der alte war tatsächlich gut.
Okay. Muss ich ja mal gucken. Ja, ist vergleichbar. Was habe ich denn noch gesehen? Ich habe noch einen Film mit Jaden Martell gesehen.
Was?
Verrückt.
Ja, Wahnsinn. Ja. Was für ein?
Mr. Harrigan's Phone.
Oh, ja, den habe ich auch gesehen.
Wie fandst du den?
Ich habe das Buch, beziehungsweise die Kurzgeschichte zunächst gelesen. Das war ja in einer Stephen King-Sammlung, meine ich. Ich denke, das war in einer Romansammlung drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder Kurzgeschichtensammlung. Aber ich fand ihn sehr nah an der Geschichte dran und ich fand ihn auch wirklich gut. Also sowohl hier Donald Sutherland als auch Jaden Martell haben für mich gut performt. Ich finde, das ist so ein bisschen ein wohliger Grusel-Fantasy-Abenteuer, der einen so ein bisschen an gruselige, wohlige,
meine Damen und Herren.
an gruselig, wohlige Geschichten aus der Jugend erinnert, so ein bisschen, ja, nicht ganz Stand-by-me-mäßig, aber kannst du nachvollziehen, was ich meine?
Ja, das sagst du jetzt aber auch nur, weil da Stephen King die Vorlage geschrieben hat, wahrscheinlich.
Ja, und weil er hinter mir gerade steht mit einer
Pistole. Das kann ich nicht so richtig nachvollziehen, muss ich sagen. Warum? Also wieso hast du dieses Gefühl gehabt bei dem Film?
Ich weiß es nicht. Ich fand ihn jetzt nicht groß billig gemacht. Ich fand ihn sehr gut guckbar. Und der hat für mich so die richtige Waage gehabt aus, den kann man sich als Erwachsener angucken. Und wenn ich mir ihn aber in jüngeren Jahren angeguckt hätte, hätte ich mich da ein bisschen gegruselt bei. Und das hat mir gefallen.
Ja, kann ich nicht so weiß ich nicht, ob das bei mir auch so gewesen wäre, schwer zu sagen. Ich habe mir den in erster Linie wegen dem Regisseur angeguckt, John Lee Hancock. Von dem habe ich nämlich ein paar Filme gesehen, die mir gefallen haben. Nämlich The Highwayman zum Beispiel mit Kevin Costner und Woody Harrelson. Der ist sehr gut. Mhm. Und auch Saving Mr. Banks, auch schon wieder mit Kevin Costner. Die beiden fand ich sehr gut, mal vor einer ganzen Weile. Ja, und mir hat der Mr. Harrigan auch ganz gut gefallen. Ich fand den nicht so richtig gut, aber eine 7 habe ich hier von 10 stehen. Das ist bei mir ja so die Kategorie ganz gut, kann man sich ruhig mal ansehen. Der wird aber nicht sehr gemocht, der Film. Der kriegt eigentlich doch sehr viel Dresche ab, habe ich gelesen, so im Nachhinein. Ich fand aber das Szenario gut, die Idee ist ganz schön. Ich weiß nicht, vielleicht nehmen wir den Film mal als den einzigen heute, den wir nicht spoilen, worum es geht.
Ja.
Es ist ein milder Horrorfilm, kann man sagen. Es ist nicht wirklich ein Horrorfilm eigentlich.
Wahrscheinlich zu mild für das gängige Publikum.
Ja, es ist eigentlich kein wirklicher Horrorfilm. Es ist mehr so ein Thriller mit einer interessanten Idee, wie ich finde. Und passt gut ins moderne Zeitalter, meine Damen und Herren. Es geht nämlich ein wenig um Technologie.
Und das hat mir eigentlich gefallen, dass es eben kein so ganz horrormäßiger Film ist, sondern eher so ein wohliger Grusel, würde ich das wirklich nennen.
Ich finde das auch immer ganz gut, wenn Filme halt nicht so ein Klischee entsprechen. Ich habe eigentlich erwartet, dass da irgendwelche Jumpscares drin vorkommen und dieses und jenes Element, nichts derartiges passiert. Es läuft ein bisschen anders, als man erwartet. Ja, auch der Schluss, was war schon. Und Jaden Martell, muss ich ehrlich sagen, aus dem wird mal ein richtig guter Schauspieler. Also, wenn er ein bisschen älter ist und auch andere Rollen spielen kann.
Ja.
Der ist immer gut, wenn ich den sehe. Wir haben uns damals über den, oder ich habe mich über den lustig gemacht, weil ich den Namen so witzig fand.
Mhm. Aber damals noch als Jaden, wie hieß er denn früher? Lieberknecht? Hieß der so?
Ja, aber als wir den damals immer hatten, Dr. Frank Mandel und Jaden Martell, haben wir auch immer schon Jaden Martell gesagt. Also am Anfang dieses Podcasts damals, als die Frauen noch Schwänze hatten.
Was?
Vergessen Sie das. Das ist ein alter, hast du davon noch nie was gehört?
Sagt mir gerade nichts, nee. Und das ist ja eher heutzutage der Fall.
Ja, das ist ein anderes Thema, aber da geht es tatsächlich um das ist, so, ist das wirklich das, ist das ein Softporno oder ist das ein Film, wo Frauen nur wenig anhaben? Ist so ein Ding aus Ende der 60er, Anfang der 70er, deutsche Produktion, glaube ich. Bin ich ganz sicher. Es spielt halt so zur Dinosaurierzeit. Ich habe den nie gesehen, ich hab auch nur darüber gelesen. Ist ja wurscht.
Jaden Lieberher, sorry.
Okay.
Ja, so hieß er noch zu Stephen Kings S-Zeiten auch.
Wie kommt das, dass er seinen Namen geändert hat?
Keine Ahnung, ich frage wiederum zurück, warum hier Stroh liegt.
Ja, das weiß ich nicht. Warum hast du eine Maske an, war, glaube ich, die Gegenfrage, ne?
Ja, weiter gehe ich jetzt aber nicht. Ja, war die Gegenfrage.
Weiter hat auch nie einer gesehen. Niemand von uns weiß, wie es weitergeht. Also man kann sich denken, aber...
Weißt du, am Schluss von Harrigan's Phone, Mr. Harrigan's Phone, der ist ja wirklich gut gemacht, aber so ganz am Schluss hätte auch einfach jemand kommen können. Haben wir diese Geschichte erfunden oder hat sie sich wirklich zugetragen?
Ja.
Hätte auch gepasst.
Das weiß ich jetzt schon wieder nicht mehr.
Jonathan Frakes, X-Factor.
Ja, 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 das habe ich schon verstanden, aber ich weiß nicht, inwiefern das jetzt auf den Film, auf das Filmende gepasst hätte. Ich weiß.
Naja, weil das so eine, wie eine X-Factor-Folge sich angefühlt
ja,
hat.
Ja, okay. Lange. Ja, das stimmt schon. Oder vielleicht auch so ein bisschen Twilight Zone-mäßig. Alles so, in diese Ecke passt das ganz gut rein. Oder genau. Vielleicht auch in etwas, wenn Mulder und Scully vorbeigekommen wären, hätte man auch sagen können, ist eine etwas ausführlichere Akte X-Folge, hätte auch gepasst. Mhm.
Alles keine schlechten Sachen, die wir gerade aufzählen.
Das ist richtig. Akte X gucke ich übrigens auch immer noch. Also so eine Folge pro Woche oder sowas. Ich bin jetzt in der 5. Staffel inzwischen und irgendwann bin ich fertig. So, wenn ich 85 bin wahrscheinlich. Oder aber, wenn Disney ernst macht und das Account-Sharing unterbindet, wie sie es jetzt auch ja öfter, also richtig angekündigt haben sie es noch nicht, aber man liest sehr viel darüber. Dann kann ich nämlich kein Disney Plus mehr gucken und dann gucke ich auch Akte X nicht zu Ende.
Jawohl.
Wobei auch immer alle sagen, ja, das ist so in den letzten Staffeln eh mehr Quälerei. Mal gucken.
Also kann ich mir gut vorstellen, das ist ja der gängige Verlauf
ja,
von allem.
Ja, ist in der Tat so, vor allem bei Serien, die dann auch nicht richtig fortsetzungsbasiert sind, sondern halt immer so Einzelfälle erzählen und dann hin und wieder mal wieder ein bisschen was Übergeordnetes kommt. So ist das ja bei Akte X.
Case of the Week.
Ja, genau. Bei Akte X hast du immer so eine Mischform bei einigen Folgen, aber viele sind auch wirklich losgelöst vom Rest, der da gerade passiert.
Mhm, genau.
Und das ist ja bei so langlaufenden Serien heutzutage eher ungewöhnlich, ne? Gut, das gibt es wahrscheinlich noch bei diesen großen Network-Serien. Ich weiß nicht, CSI, Gedönskirchens, NCIS, aber ich kenne niemanden, der das schaut. Das gibt's aber noch. Sowas hat immer 15 Staffeln. Mhm. Da ist das auch immer so. Aber die meisten Serien, die Leute in meinem Umfeld gucken, das ist so fortsetzungsbasiertes Zeug. Serials.
Ja, das ist richtig. Möchtest du von Case of the Week schon zum Quote of the Week kommen?
Das können wir machen. Ich könnte jetzt noch 10 Filme hier aus meiner Liste nehmen, aber so richtig, es ist auch nichts dabei gewesen, wo ich jetzt sagen würde, das müsst ihr gesehen haben. Deswegen können wir das gerne machen. Dann wechseln wir.
Ja, wir brauchen ja auch noch Material für in einem halben Jahr.
Ist korrekt. Ja, dann kommen wir tatsächlich zu den Filmzitaten. Dazu hat mich folgende Mail erreicht. Die liebe Tamara hat uns geschrieben, Mademoiselle Coaster. Moin, moin. Nach der Schmach, dass bei der letzten Folge kein Zitate-Raten möglich war, kann ich natürlich nicht zulassen, dass das ein weiteres Mal passiert. Also im Anhang findet ihr 2 Audiozitate. Viel Spaß beim Rätseln. Liebe Grüße, Fräulein Achterbahn. Vielen Dank, Fräulein Achterbahn. Dann wollen wir mal gucken, ob wir dieses Mal mehr Glück damit haben als beim letzten Mal. Also beim letzten Zitate-Raten, nicht bei der letzten Ausgabe. Da hatten wir mehr Glück. Wir haben 100 von 100 geraten beim letzten Mal.
Ja.
Fangen wir mal an mit dem ersten Zitat. Wo kommt diese Musik her? Ist sie von dir? Ja.
Das war die Warteschlangen-Musik
Ich
gerade.
würde jetzt anfangen. Hörst du
Ja,
zu?
bitte. Ja.
Jeder Zaubertrick besteht aus 3 Akten. Im ersten Teil wird das Thema vorgestellt. Der Magier zeigt Ihnen etwas ganz Gewöhnliches. Ein Kartenspiel, einen Vogel oder eine Person. Er zeigt Ihnen dieses Objekt. Vielleicht bittet er Sie auch darum, es zu inspizieren, damit Sie sehen können, dass es wirklich echt ist. Ja, unverfälscht und normal. Doch wahrscheinlich ist es das natürlich nicht. In der zweiten Phase geschieht der Effekt. Der Magier nimmt das gewöhnliche Objekt und lässt damit etwas Außergewöhnliches geschehen. Nun suchen Sie nach dem Geheimnis, aber Sie werden es nicht finden. Denn natürlich ist es so, dass sie nicht wirklich hinsehen. Sie wollen es eigentlich gar nicht wissen. Sie wollen sich täuschen lassen. Every great magic trick consists of 3 parts or acts. The first part is called the pledge. The magician shows you something ordinary. A deck of cards, a bird or a man. He shows you this object. Perhaps he asks you to inspect it, to see if it is indeed real, unaltered, normal. But of course, it probably isn't. The second act is called the turn. The magician takes the ordinary something and makes it do something extraordinary. Now you're looking for the secret, but you won't find it because, of course, you're not really looking. You don't really want to know. You want to be fooled.
Also, es ist ja wieder sehr schön vorgetragen, aber es ist sowieso einfach,
Ja.
aber noch einfacher in einem Jahr, in dem ein Oppenheimer rauskommt.
Ich finde auch, das ist ja auch eigentlich das zentrale Element dieses Films, in dem es hier ums Zitat geht. Magst du sagen oder soll ich?
Ich weiß nicht, ob ich mir mein Prestige damit zerstören
Ja,
möchte.
ich möchte meinen Prestige auch nicht angreifen.
Dann sagen wir nichts
Ist ein
dazu.
toller Film übrigens, der ist richtig gut. Wenn ihr den nicht gesehen habt, guckt den mal an. The Prestige von Christopher Nolan.
Ja.
Ja, das war wirklich wieder sehr schön vorgetragen.
Ja.
Hätte direkt noch mal Bock, den noch mal anzugucken. Noch mehr Bock. Den gab es nämlich nicht zu streamen im Vorfeld. Also ich habe ja eben erzählt, ne? Vor Oppenheimer habe ich mir noch mal ein paar Nolan-Mopeds reingedübelt. Ich würde lieber noch mal Insomnia sehen, weil den habe ich ein einziges Mal damals gesehen, mochte den aber. Aber da kommst du heute ja nicht mehr dran, wenn du nicht richtig Geld dafür auf die Bahre legen willst.
Ich würde gerne den Film sehen, in einer komplett neu synchronisierten Version, nur von Tamara in allen Rollen.
Ich frage mal an, ob die uns sowas machen kann. Die ist ja technisch versiert und alles.
Ja, da im Gegenzug würde ich dir sogar, also Tamara, von Olsen eine Frikandel spendieren lassen.
Bami.
Was auch immer.
Tamara isst gerne Bamis.
Bambis?
Bambis, nein, aber Bamis. Weißt du, was das ist?
Nee.
Das ist tatsächlich Bami Goreng frittiert, was du auch in Holland dann überall kaufen kannst. Schmeckt aber geil. Es ist tatsächlich wirklich so frittierte, es ist so Nudeln und Gemüse in Fritü, also in Panade quasi. Kross. Ist geil. Schmeckt gut.
Und besteht aus 3 Akten.
Ja. Vor allem aus The Pledge. Das war das zweite, habe ich schon wieder vergessen. Egal. The Reveal kommt am Schluss, glaube ich. Das ist gar kein Reveal. Egal. Ja, Top-Film. Mit David Bowie in einer Nebenrolle. Muss man auch immer mal wieder sagen.
Das stimmt, ja.
Wen spielt er?
Den Typ aus Fantasy.
Den Typ aus Fantasy, richtig. Und den Typ aus Labyrinth.
Ja, David Bowie spielt wahrscheinlich Tesla, oder?
Richtig. Korrekt. Ja. War eine Fangfrage.
Danke, ich habe sie gefangen.
Oh mein Gott. Schmerzhaft. Vielen Dank für dieses schön vorgelesene Zitat, liebe Tamara. Wir gehen direkt weiter zum nächsten.
Wenn du ihr in die Augen siehst und sie blickt zurück in deine, dann kommt dir alles irgendwie nicht normal vor, weil du dich stärker und schwächer zur gleichen Zeit fühlst. Du bist voller Hoffnung und im selben Moment voller Panik. In Wahrheit weißt du nicht, was du fühlst. Du weißt nur, was für ein Mann du sein möchtest. Es ist, als würdest du das Unerreichbare erreichen und du hast nicht damit gerechnet. When you look in her eyes and she's looking back in yours, everything feels not quite normal because you feel stronger and weaker at the same time. You feel excited and at the same time terrified. The truth is, you don't know what you feel, except you know what kind of man you want to be. It's as if you've reached the unreachable and you weren't ready for it.
Hm.
Wenn das nicht aus Heidi Heida 2 ist, bin ich überfragt.
Ich dachte, aus Coco wäre vielleicht.
Bestimmt. Da, also, das sagt mir halt tatsächlich
das sagt mir
gar
auch
nichts. Da kann ich auch wieder kein Genre einordnen. Und
ich finde, das wird auch sehr schwer gleich werden, es zu googeln. Weil ich so nicht richtig verstanden habe, was der Kern des Zitats auch ist.
Und wer das zu wem sagen könnte? Ist das ein Off-Kommentar, weißt du? Oder sagt das jemand in einer Runde zu jemand anderem oder so?
Guter Einwurf, muss ich auch schon sagen. Die Sprecherperspektive ist schon unklar.
Ja.
Bestimmt was von A24.
Wahrscheinlich.
Oder Marvel.
Das kann gut sein.
Das klingt ein bisschen zu profund für irgendwas, was in einem Marvel-Film sein könnte. Das ist nicht aus einem Marvel-Film. Ich würde sogar sagen, das ist auch gar nicht aus einem Superheldenfilm.
Nein.
Wer weiß. Vielleicht aus.
Das ist so ein Tamara-Ding wieder. Das ist so ein Lost in Translation sowas.
Das wäre, ja, das ist toll. Solche Filme sind ja viel besser als die bisher erwähnten, aber
Das könnte auch die Pre-Show vom Feng Shui Palace sein.
Mein Gott. Ich möchte das nochmal hören. Wir hören uns das jetzt nochmal an. Ich habe das bisher immer so gemacht, dass ich es dann auch nochmal reingeschnitten habe. Das sparen wir uns jetzt aber. Ihr hört jetzt gleich unsere Diskussion an der Stelle direkt weiter. Wir hören jetzt nochmal das Zitat.
Ja.
Was mich da irgendwie irritiert, ist dieser Abschnitt mit What kind of man you want to be? Alles andere hätte man ganz gut auf eine romantische Ebene, weiß ich nicht, auf eine romantische Begegnung beziehen können. Aber da bin ich irgendwie ein bisschen raus an der Stelle.
Pass auf, wir machen jetzt da mal eine Erweiterung des Spiels. Ich war nämlich so frech und hab schon mal geguckt.
Ah, okay. Hast du das irgendwie googeln können?
Ja, und wir sind sogar trauriger als traurig.
Ja, gut, das ist ja nichts Neues hier.
Nee, du hast einen Genre ausgeschlossen.
Halbnah, der traurige Podcast. Das ist schon wieder ein Superheldenfilm. Oder? Hallo? Der Internet ist kaputt.
Es ist tatsächlich Spider-Man von Sam Raimi mit Tobey Maguire und Kirsten Dunst. Okay, ich habe jetzt nicht gerade gehört. Wir haben technische Probleme. Ich habe jetzt nur die Hälfte gehört. Aber bevor das nochmal passiert, das zweite Zitat hat uns jetzt echt erwischt und ich hatte es auch nie da zugeordnet in diesem Genre. Geht dir wahrscheinlich genauso, wenn du mich noch hörst. Deswegen, ich sag einfach schon mal vielen lieben Dank, Tamara. Das waren zwei tolle Zitate, auch wenn das erste vielleicht einfach, weil wir auch den Film kennen und weil wir heute über Nolan gesprochen haben, dementsprechend einfach war. Das zweite hat uns halt wirklich degradiert und deklassiert. Aber ja, es war wieder eine sehr schöne Ausgabe, lieber Olsen. Und dann gucken wir mal, dass wir das nächste Mal die Themenausgabe machen. Ich würde dir das Schlusswort überreichen, falls es mich wieder aus dem Internet schmeißt.
Ja, mein lieber Dennis, war schön mit dir. Tschüss. So, mein Schlusswort. Ich mache jetzt noch eine vernünftige Abmoderation. Also, nochmal in Ruhe. Wir hatten technische Probleme. Das bedeutet, Dennis' Verbindung ist abgebrochen. Und dann habe ich ihn angerufen auf dem Handy. Und dann hatte er mir da schon gesagt, dass es Spider-Man ist, was mich ziemlich frustriert hat. Weil, ja, das ist tatsächlich einer der wenigen Superheldenfilme, den ich mag. Aber es ist lange her. Lange, lange her. Und spricht das nicht auch Bände, dass in diesem alten Marvel-Film die Dialoge so eine Tiefe erreicht haben konnten, was in den neueren so nicht mehr der Fall ist? Behaupte ich jedenfalls mal. Ich finde schon. Die liebe Tamara hat uns jedenfalls wieder zwei schöne Zitate geschickt. Und trotzdem, ich habe gerade zum Dennis am Telefon gesagt, ich habe keinen Bock mehr, Superhelden-Zitate zu erraten. Wenn du uns nochmal was schicken möchtest, Tamara, ich wäre dir wirklich sehr, sehr verbunden, irgendwas anderes zu nehmen. Irgendetwas. Von mir aus auch.
Riefenstahl-Klassiker.
Auf der Alm wird gejodelt oder so. Du bist ja noch da, Dennis. Ja, ja, verrückt.
Ja, ja, ja.
Ja, dann können wir uns ja noch über was anderes unterhalten.
Ja, solange das halt hält. Aber ich gehe von aus, dass, weil das Signal ist immer ein bisschen schwankend, sehe ich gerade.
Ja, es hat ja auch gerade schon mal wieder dieses Skype-Geräusch gemacht,
ja,
dieses Wählgeräusch.
Das war ja. White Noise.
Nee, wir machen jetzt dicht hier.
Dicht.
Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Damen und Herren. Wir mal gucken, ob wir es in einem absehbaren Rahmen zur nächsten Ausgabe schaffen. Es ist nicht mehr so einfach bei uns beiden. Wir sind alt und vergesslich und riechen auch ein bisschen nach Fisch und so. Willst du machen?
Okay. Ja.
Finde ich immer schön, wenn ich es ganz selten mal schaffe, dich zu so einem Moment der Sprachlosigkeit zu bringen. Das ist sowas, was ich mir nachher rot im Kalender anstreiche.
Ja, das ist, weil du bei uns beiden Bodyshaming betreibst.
Ich brauch kein Bodyshaming bei mir mehr zu betreiben. Ich sehe super aus inzwischen. Hm. Nein, da ist noch deutlich Luft nach oben.
Du siehst super aus. Me too. Beim Humor ist keine Luft mehr nach oben. Wir sind ganz oben angekommen.
Beim Humor ist auch keine Luft mehr nach unten. Da ist nichts mehr zu machen.
Unten ist ja eh schlechte Luft, wie ich gerade gehört habe.
Rock Bottom. Meine Damen und Herren, es war sehr schön mit Ihnen. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Filmpodcasts kann jeder, aber nur wir haben keine Ahnung. Gute Nacht.
Tschüssi.